NDR Info. Echo des Tages.
Mit Tamara Tischendorf. Guten Abend und herzlich willkommen. Bis 19 Uhr berichten wir unter anderem über folgende Themen. Präsident Janukowitsch ist zum Rücktritt bereit. Ist doch nicht zum Rücktritt bereit. Julia Timoschenko ist frei. Ist doch nicht frei. Ein unruhiger Samstag mit widersprüchlichen Meldungen aus der Ukraine war das heute. Wir bringen Sie gleich auf den neuesten Stand. Außerdem im Programm. Italien hat eine neue Regierung vereidigt. Der jüngste Ministerpräsident der Republik weckt große Hoffnungen. Aber ist er den riesigen Erwartungen auch gewachsen? Wir berichten und kommentieren. Und wieder gibt es einen neuen Dopingfall in Sochi. Unerfreuliches, aber natürlich auch Erfreuliches vom Sport an diesem Samstag gibt's am Ende der Sendung. Zunächst aber in die Ukraine. Da ist heute wieder viel passiert. Regierung und Opposition hatten ja gestern erst ein Abkommen geschlossen. Präsident Janukowitsch hatte Neuwahlen akzeptiert und sich auf eine Rückkehr zur Verfassung von 2004 eingelassen. Die alte Verfassung garantiert dem Parlament viel mehr Befugnisse. Und diese Macht hat das Parlament heute gleich genutzt für ganz erstaunliche Beschlüsse. Julia Timoschenko sollte bald aus dem Gefängnis freikommen. Ende Mai soll es vorgezogene Präsidentenwahlen geben. Ansonsten viele Widersprüche. Sprüchliche Meldungen heute aus Kiew. Meine Kollegin Christina Nagel ist uns jetzt von dort zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Nagel, Viktor Janukowitsch hat Kiew verlassen, hieß es heute. Wie ist es denn um seine Macht bestellt?
Ja, in Kiew scheint er sie überhaupt nicht mehr zu haben. Hier ist die Staatsmacht regelrecht verschwunden aus dem Stadtbild. Es gibt hier keine Polizisten mehr auf der Straße. Dieses Regierungsviertel ist ganz in der Hand der Opposition. Und man hört eigentlich nur noch von Janukowitsch in einzelnen Meldungen. Und die besagen, dass er sich in Kharkiv im Osten des Landes aufhält, einer seiner Hochburgen. Und da versucht, politisch wieder ein bisschen durchzuatmen und sich da Rückhalt zu holen. Denn alles, was hier heute passiert ist, hält er für einen Staatsstreich.
Wie sieht's denn mit seiner Rivalin aus, Julia Timoschenko? Da war heute zu hören, sie sei frei. Dann wurde die Meldung dementiert. Wird sie bald wieder eine Rolle spielen in der Ukraine?
Schon ganz, ganz bald. Sie ist auf dem Weg nach Kiew. Sie wird heute Abend noch hier auf dem Maidan, auf der Bühne erwartet und sie wird sicherlich groß gefeiert werden. Sie wird ihrerseits natürlich die Helden dieser Revolution feiern, vor allen Dingen die Opfer dieser Revolution. Sie hat immer gesagt, dass sie das den Menschen hier hoch anrechnet, dass sie so lange ausgeharrt haben und ihr Leib und ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um gegen diese Macht von Janukowitsch anzukämpfen. Pikanterweise kommt sie jetzt aus Kharkiv. Das heißt, beide Rivalen waren heute an ein und derselben Stelle, sind sich aber nicht begegnet.
Regierung und Opposition hatten jetzt ja schon eine Nacht Zeit, den Kompromiss von gestern zu überschlafen. Wie stehen denn die Chancen für eine friedliche Lösung der Staatskrise heute?
Ich glaube, das sind zwei Paar Schuhe. Das eine ist, dass es im Moment ganz gut aussieht, was die friedliche Entwicklung angeht. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Vereinbarungen von gestern sind im Prinzip hinfällig. Viktor Janukowitsch wirft der Opposition vor, einen Staatsstreich gemacht zu haben, sich überhaupt nicht an diese Verabredungen, die da mühsam ausgehandelt worden sind, zu halten, sondern im Prinzip hier Fakten zu schaffen. Damit hat er sicherlich recht, denn er hat keines der Entscheidungen vom Parlament unterzeichnet. Trotzdem hat sich die Opposition heute daran gehalten und hat so getan, als hätte er es getan und hat gesagt, wir gehen zurück zur Verfassung von 2004. Wir setzen eine provisorische Regierung ein. Wir setzen den Präsidenten ab. Das hätten sie alles eigentlich gar nicht so tun dürfen. Sie tun es aber trotzdem und deshalb geht Janukowitsch jetzt auf die Barrikaden und die Frage ist, ob er jetzt nicht, und das ist die große Gefahr für das Land, die Spaltungskarte noch mehr spielen wird. Das heißt, im Osten für sich gewinnen wird, um dann gegen den Westen zu Felde zu ziehen.
Also alles noch offen in Kiew, in der Ukraine. Das waren die neuesten Informationen von meiner Kollegin Christina Nagel. Vielen Dank. Und während die Lage in Kiew und im Osten der Ukraine weiter unübersichtlich bleibt, sieht's im Westen etwas ruhiger aus. Bürgerpatrouillen haben Lemberg im Griff. Aber alle Mutmaßungen zum Trotz scheinen die meisten Westukrainer kein Interesse daran zu haben, dass die Ukraine in zwei Teile zerfällt. Heute haben die Bürger von Lemberg erst einmal innegehalten und waren mit ihren Gedanken bei den über 70 Opfern der vergangenen Tage. Henrik Jatschik hat eine Trauerfeier besucht.
Letztes Geleit für eines der Todesopfer vom Kiewer Maidanplatz. Der 29-jährige Bohdan Solchanik lehrte an der Katholischen Universität Lemberg. Der junge Mann aus der westukrainischen Stadt Sambir stehe nun symbolisch für all die Opfer des mörderischen Regimes von Viktor Janukowitsch, betonen die Menschen in Lemberg. Er habe wie so viele andere für die Demokratie im ganzen Land gekämpft. Er wisse nicht, was die Geschichte über jene, die dieses Massaker zu verantworten hätten, eines Tages schreiben wird, sagt der Bürgermeister von Lemberg, Andriy Sadovy. Nur eines stünde fest, sie würden bestraft werden, und zwar entweder vom eigenen Volk oder eben vom Gott. Ob der ukrainische Präsident geflohen sei, wie kolportiert werde, meint der Lemberger Bürgermeister, spiele mittlerweile keine Rolle mehr. Wesentlich wichtiger sei es zu begreifen, dass die Macht nunmehr vom Parlament ausgehen sollte. Das Parlament und nicht Einzelpersonen im Land wären die eigentlichen Vertreter des Volkes. Sie müssten jetzt auch darauf achten, dass es keinesfalls zur Spaltung des Landes komme. Eine Gefahr, die immer noch nicht gebannt scheint. Die Situation ist sehr dynamisch. Sie ändert sich beinahe stündlich. Wir hören, dass man auch über die Teilung des Landes spricht. Ich muss noch einmal betonen, die Ukraine ist ein vereinigtes, starkes Land. Wir werden keinen einzigen Meter des Landes abgeben. Wir werden allen Separatisten Einhalt gebieten. Das Wort Revolution nimmt der Lemberger Bürgermeister zwar nicht in den Mund. Er macht aber deutlich, dass dies dem Land drohe, sollten Oligarchen und prorussische Kräfte versuchen, den von ihnen kontrollierten Teil des Landes im Osten der Ukraine vom Westen zu trennen. Und nachdem die eigentlichen Interessen der Westukraine im Kiewer Parlament so gut wie nicht vertreten wären, sagte Lemberger Bürgermeister, müssten nun so schnell wie möglich vorgezogene Parlamentswahlen stattfinden. Die aktuellen Abgeordneten aus Lemberg und anderen Städten des Landes im Westen würden zurzeit vielmehr die Wünsche ihrer Partei und nicht die ihrer Wähler verfolgen. Genau dies gelte es mit Hilfe von Neuwahlen zu ändern, meint der parteilose Kommunalpolitiker. Die Rolle der Politiker der Selbstverwaltung, der Vertreter des öffentlichen Lebens, aber auch die Rolle der Kirche ist immens wichtig. Sie alle müssen jetzt die Menschen davon überzeugen, dass sie sich nicht fehlleiten lassen dürfen. Es besteht die Gefahr des Hasses zwischen den Ukrainern. Wir müssen zusammenbleiben, weil eine positive Zukunft nur in unserer Einheit liegt. Jene, die in Kiew ihr Leben gelassen haben, heißt es in Lemberg, hätten eben auch für die Einheit des ganzen Landes gekämpft. Ihr Tod dürfe nicht umsonst gewesen sein, sagt einer der Priester bei der Beerdigung des jungen Mannes, von dem hunderte Menschen in Lemberg nunmehr Abschied nehmen. Solange es diese Menschen gibt, die dafür ihr Leben zu opfern bereit sind, wird die gesamte Nation eine Zukunft haben. Das klingt nicht nur äußerst dezidiert, das ist es auch. Ein ganz deutliches Signal an alle in Kiew, nicht außer Acht zu lassen, dass im Westen des Landes nicht nur symbolisch die Macht dem Volk gehört.
Henrik Jatschik war das mit Eindrücken aus der Westukraine. Junge Leute in Italien können etwas bewegen. Das scheint die Botschaft zu sein, die von der neuen Regierung unter Matteo Renzi ausgeht. Am Vormittag hat Staatspräsident Napolitano den 39-jährigen Chef der Demokratischen Partei und sein Kabinett in einer feierlichen Zeremonie vereinigt. Das Durchschnittsalter der Regierungsmitglieder liegt bei rund 48 Jahren und die Hälfte davon sind Frauen. Auch sonst will Renzi einiges anders machen als bisher üblich. Wenn das Parlament der Regierung am Montag das Vertrauen ausspricht, könnte das zugleich der Startschuss sein für schnelle und tiefgreifende Reformen. Julia Rubin stellt Ihnen die neue Regierung vor.
Jetzt ist Schluss mit der Erholung, jetzt wird gearbeitet. Mit diesen Worten soll Matteo Renzi die erste Sitzung seines neuen Kabinetts beendet haben. Renzi ist der 41. italienische Ministerpräsident. Ich fühle die Verantwortung, die Schwierigkeit und auch die sehr große Ehre, Italien eine Regierung zu geben, die Hoffnung schafft, vor allem für die jungen Generationen, aber auch für alle Italiener. Sein Kabinett hat Matteo Renzi von 21 auf 16 Minister runtergeschrumpft. Die Hälfte der Posten wurden mit Frauen besetzt. Die neue Regierung gibt sich jung und modern. Damit sollen vor allem die jungen Italiener und auch die Frauen wieder begeistert werden für die Politik. Bei vielen bleibt die Skepsis aber erstmal. Ich hoffe, dass er gut arbeitet. Es ist ein guter Anfang, dass seine Regierung zur Hälfte aus Frauen besteht, aber das reicht nur für die ersten 5 Minuten. Ich weiß nicht, ob es wirklich einen Unterschied gibt. Man muss abwarten. Renzi kann gut reden, aber wir werden sehen, was er wirklich draus macht. Wer hat ihn eigentlich an die Macht gebracht? Wir Italiener? Renzi hat sich selbst an die Macht gebracht. Er, der Rottamatore, der Verschrotter, wie er sich nennt. Der neue Premier hat die alte Politikergarde abgesetzt. Das Durchschnittsalter der neuen Regierung 48. Zwei Ministerinnen sind gerade mal 33. Eine von ihnen erwartet demnächst ihr zweites Kind. Jung ist sie, die neue Regierung, und ein Berg voller Aufgaben liegt vor ihr. Jeden Monat eine Reform, das hat Renzi angekündigt. So will er Italien wieder aufrichten. Vor dem Land liegt ein langer Weg. Das sagt auch Maurizio Lupi, alter und neuer Transportminister. Wir haben beschlossen, mit Renzi gemeinsam einen Marathonlauf zu machen. Das ist nicht nur ein Bild. Die Marathonläufe gehen über 42 Kilometer, nicht über 10 oder 5 Kilometer. Das heißt, dass vor uns 42 Kilometer liegen. Für den Marathon in New York muss man sich 4 Jahre vorbereiten, sonst schafft man das nicht. Ja, Marathon. Das ist genau das Bild für das, was vor uns liegt. Aber nicht nur ein Marathon, auch viel Überzeugungsarbeit wird Renzis Regierung in den nächsten Monaten leisten müssen. Innerhalb der eigenen Partei und natürlich beim Volk. Italien steckt in der schwersten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Das Land hat einen Schuldenberg von mehr als 2 Billionen Euro. Die Zeitung La Stampa schreibt dazu, es bleiben Zweifel, ob die neue Regierung diese Krise in den Griff bekommen wird. Aber die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Renzi hat sich einen erfahrenen Macher ins Boot geholt, Pier Carlo Padoan, der bisherige Chefvolkswirt der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD. Er wird Italiens neuer Finanz- und Wirtschaftsminister. Mit seinen 39 Jahren ist Matteo Renzi der jüngste Regierungschef Italiens. Er ist jung und unerfahren, kritisieren die einen. Gerade das ist die Chance für Italien, sagen die anderen. Man muss den Jungen etwas zutrauen. Deutschland ist doch ein Beispiel dafür. Da gibt es viele junge Minister. Hoffen wir, dass sich auch in Italien die Jungen beweisen. Hoffen wir, dass es am Ende zu einem guten Ergebnis kommt.
Die neue Regierung in Italien ist vereidigt. Julia Rubin berichtete aus Rom. Auf Renzi und seine Mitstreiter, auf ihm ruhen jetzt viele Hoffnungen im krisengeschüttelten Italien, vielleicht übergroße Erwartungen. Wie die Chancen auf spürbare Verbesserungen stehen, bewertet Tilman Kleinjung in seinem Kommentar.
Arrivo, arrivo, twitterte gestern Matteo Renzi, als die Journalisten im Präsidentenpalast stundenlang auf den neuen Ministerpräsidenten und seine Kabinettsliste warteten. Ich komme. Und wie er kommt, der 39-jährige Vollblutpolitiker aus Florenz. In einer Palastrevolution, die selbst in der italienischen Geschichte ihresgleichen sucht, hat er den amtierenden Ministerpräsidenten und Parteifreund Enrico Letta aus dem Amt geräumt. Ein Politiker, der parteiübergreifend wegen seiner Kompetenz und Aufrichtigkeit Respekt genießt, der aber in den Augen Renzis den entscheidenden Makel hatte, zu langsam zu sein. Renzi sprüht dagegen vor Reformeifer. Er will im Monatsrhythmus die großen Baustellen des Landes angehen. Arbeitsmarkt im März, Verwaltung im April und die Steuerreform im Mai. Und im Juni wandelt er dann auf dem Wasser, spotten sie in Rom. Die Italiener sind leidgeprüft, was großmundige Reformversprechen ihrer Politiker angeht. Die Schwachpunkte dieses Landes sind ja hinlänglich bekannt und die Lösungen dafür liegen in den Schubladen von Ministerien und Parteien. Doch geändert hat sich eben nie etwas. Auf den Schultern der Bürger und Unternehmer lastet eine gewaltige Steuerlast. Die Regierung Letta hat sie noch einmal erhöht und die Mehrwertsteuer angehoben. Gift für die Binnennachfrage. Die Überbürokratisierung lähmt die Wirtschaft. Doch in den Verwaltungsbüros gibt es eben sichere und gut dotierte Posten, auf die niemand verzichten will. Die mächtigen Gewerkschaften blockieren jede Reform des Tarif- und Arbeitsrechts. Sie können auf Millionen Mitglieder, also Wählerstimmen, verweisen. Dass diese zu einem guten Teil Rentner sind, zeigt eines der Grundprobleme Italiens. Die Kluft zwischen denen, die haben, und denen, die nicht haben, ist gewaltig. Das ist, verkürzt gesagt, die Kluft zwischen alt und jung. Nur die älteren Italiener profitierten von einem Staat, der einst mit vollen Händen das Geld verteilte. Die Jungen müssen die Schulden jetzt mit zurückzahlen. Ältere Arbeitnehmer sind durch bombensichere Tarifverträge abgesichert. Jüngere dagegen finden, wenn überhaupt, nur einen Job als Aushilfen, Praktikanten oder Scheinselbstständige. Matteo Renzi ist Anwalt dieser Generation. Sein rücksichtsloser Weg zur Macht ist Teil eines ungelösten Generationenkonflikts. Er ist der jüngste Ministerpräsident Italiens und der ungeduldigste. Wer die Perspektivlosigkeit und die Sorgen junger Italiener kennt, kann dafür nur Verständnis haben.
Italiens letzte Chance. Sie hörten einen Kommentar von Tilman Kleinjung hier im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Nicht Europa hat der Weltwirtschaft zuletzt Probleme gemacht, sondern die Schwellenländer. Die Geldpolitik der USA hatten sie in Schwierigkeiten gebracht. Über die Politik des billigen Geldes wurde heftig gestritten und so stand dieser Punkt auch gleich als erstes auf der Agenda beim G20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs in Sydney. Außerdem ging es um ein globales Wachstumsziel und um Lehren aus der Finanzkrise. Wolfgang Landmesser mit den Einzelheiten.
Anfang des Jahres haben die Australier den Vorsitz in der Runde der 20 größten Wirtschaftsnationen übernommen und klargemacht, auf das Wachstum kommt es an.
Ultimately we are focused on economic growth and jobs. That is what is going to deliver the prosperity that the world needs. And the world desires.
Nur Wirtschaftswachstum und neue Jobs sorgen für Wohlstand weltweit, sagt der australische Finanzminister Joe Hockey. Das können auch die anderen 19 Finanzminister unterschreiben. Australien will aber auch ein konkretes Wachstumsziel festschreiben, das die G20 in den nächsten Jahren erreichen sollen. Deutschland war davon zunächst nicht besonders begeistert. Dass Regierungen eine Punktlandung beim Wachstum hinlegen, sei einfach unglaubwürdig. Denn in einer Marktwirtschaft kann die Politik ja nicht alles steuern. Trotzdem wird morgen in der Abschlusserklärung der G20-Finanzminister eine konkrete Zahl zu lesen sein. Aber im Zusammenhang mit den entscheidenden Reformen, sagt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble.
Dass wir unsere Politik darauf ausrichten, das Wachstum so voranzubringen und dass es internationale Institutionen gibt, die sagen, bei den und den Maßnahmen könnte man eine Steigerung des Wachstums um 2,5% erwarten, das ist ja kein Widerspruch und das wird in dieser Richtung herauskommen.
Vor dem Treffen in Sydney gab es auch Kritik der Schwellenländer an der Geldpolitik der amerikanischen Zentralbank. Seit die Federal Reserve angekündigt hat, die geldpolitischen Zügel wieder anzuziehen, hat sich die wirtschaftliche Lage in der Türkei, in Brasilien oder Indien deutlich verschärft. Investoren zogen ihr Kapital ab, die Währungen verloren drastisch an Wert. Mehr Rücksichtnahme fordern die weniger entwickelten Länder in der Runde. Und dieses Verständnis sei bei den Industrienationen durchaus vorhanden, versichert der Bundesfinanzminister.
Die Ursache der Probleme liegen in den einzelnen Ländern und nicht in der vorsichtigen Reduzierung der Geldmengenausweitung durch die Federal Reserve. Das ist ja nicht bestritten worden. Dieser Weg muss gut kommuniziert, sehr sorgfältig abgewogen, aber doch konsequent und verlässlich weitergegangen werden.
Klar sei aber auch, die Schwellenländer müssten ihre Probleme vor allem selbst angehen, durch die entsprechenden Reformen. Dringend müssten die G20 auch weitermachen bei der Regulierung der Finanzmärkte, sagt Wolfgang Schäuble, und zum Beispiel die sogenannten Schattenbanken an die Kandare nehmen. Sein australischer Kollege war in Sachen Finanzmarktregulierung eher zurückgerudert. Zu viele Regeln vorzugeben sei ein schwerer Fehler, sagte Joe Hockey in einem Zeitungsinterview. Es ist nicht einfach, die vielen Meinungen in der G20-Runde unter einen Hut zu bringen, auch wenn alle Wachstum wollen.
Wolfgang Landmesser über das Treffen der G20-Finanzminister in Sydney. Kein Tag ohne eine neue Wendung im Fall Edati. Ex-Landwirtschaftsminister Friedrich ist ja bereits zurückgetreten, weil der Verdacht im Raum stand, er könnte Dienstgeheimnisse verraten haben. Inzwischen hat er auch schon wieder einen neuen Job als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU. Der CSU, Entschuldigung. Jetzt scheint ihm allerdings neues Ungemach zu drohen. In der Kritik stehen außerdem die Ermittlungsbehörden und die rot-grüne Landesregierung in Niedersachsen. Beide hätten schwere Pannen zu verantworten. Annika Sepör fasst die neuesten Entwicklungen im Fall Edati zusammen.
Es geht immer noch um nichts weniger als die Frage, hat der zurückgetretene Bundeslandwirtschaftsminister Friedrich von der CSU Dienstgeheimnisse verraten? Als er zu seinen Zeiten als Bundesinnenminister den SPD-Chef Gabriel über einen schwerwiegenden Verdacht informierte, dass der jetzt ehemalige SPD-Abgeordnete Edati kinderpornografisches Material besitzen könnte, deswegen gegen ihn Ermittlungen anstanden. Dienstgeheimnisverrat. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte vergangene Woche Vorermittlungen gegen Friedrich aufgenommen. Nach Informationen der Welt am Sonntag soll es jetzt zu einem richtigen Verfahren kommen. Die Staatsanwaltschaft Berlin wollte sich in der Zeitung allerdings nicht äußern. Die Nachrichtenagentur dpa meldet eine Bestätigung der Angaben aus CSU-Kreisen. Die Behörde selbst war für das ARD-Hauptstadtstudio nicht erreichbar. Bis es zu einem Ermittlungsverfahren kommen könnte, wären aber auch noch einige Schritte nötig. Bundestagspräsident Lammert müsste informiert werden. Nach einer Frist von 48 Stunden würde dann die Immunität von Friedrich aufgehoben. Denn nach seinem Rücktritt ist er immer noch Bundestagsabgeordneter. Seine Partei, die CSU, hat ihn sogar gerade erst zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gemacht. Wer hat wann welche Informationen weitergegeben in der Edati-Affäre und war das rechtskonform? Im Bundestag zeigen sich alle Fraktionen noch unzufrieden mit der bisherigen Aufklärung der Vorfälle. Allerdings sehen die Parteien jeweils unterschiedliche Stellen am Zug. Der Innenausschussvorsitzende Bosbach von der CDU kritisiert, dass Niedersachsens Justizministerin Niewitsch-Lennartz von den Grünen am Freitag nicht in die Sondersitzung gekommen war, um Rede und Antwort zu stehen. Linke und Grüne sind verärgert, dass der ehemalige Landwirtschaftsminister Friedrich von der CSU sich ebenfalls nicht blicken ließ. Linken-Parteichefin Kipping forderte in der Rheinischen Post, einen Sonderermittler einzusetzen, der zumindest die im Raum stehenden Rechtsbrüche zweifelsfrei aufklären soll. Zum Beispiel bleiben für die Opposition weiter Fragen an Bundeskriminalamtspräsident Zierke und SPD-Fraktionschef Oppermann. Sie hatten zum Fall Edati telefoniert, geben aber beide an, keine Inhalte ausgetauscht zu haben. Offen ist daher, wie das Gespräch abgelaufen sein soll. Die Opposition will weiter versuchen, all das zu klären, in neuen Sondersitzungen des Innenausschusses im Bundestag.
Der Fall Edati und kein Ende, ein Bericht war das von Annika Seppör. Und wir kommen zum Sport hier im Echo des Tages. Erst einmal leider zum unsportlichen Teil der Olympischen Spiele. Eine ukrainische Langläuferin hat heute für den dritten Dopingfall gesorgt. Gestern war die deutsche Biathletin Efi Sachenbacher-Steele positiv auf Stimulanzmittel getestet worden. Mit ihrer Abreise gestern wollte sie eigentlich vor dem ganzen Trubel in Sotschi flüchten. Aber selbst zu Hause lässt sie ihr Dopingfall nicht in Ruhe. Sebastian Krause berichtet.
Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Inverkehrbringens von Arzneimitteln zu Dopingzwecken, bestätigt DUSB-Generaldirektor Michael Vesper.
Im Bundesstützpunkt Ruhpolding hat das LKA Bayern mit mehreren Beamten und einem Staatsanwalt eine Durchsuchung durchgeführt. Auch die Wohnorte von Efi Sachenbacher-Steele sind durchsucht worden.
In Deutschland nimmt die Dopingaffäre also größere Ausmaße an. In Sotschi weisen die Verantwortlichen des DUSB indes die Schuld weiter von sich.
Die Efi Sachenbacher ist eine mündige Athletin, eine erfahrene Athletin. Und es ist für mich schlicht nicht nachvollziehbar, dass sie Nahrungsergänzungsmittel nimmt, die möglicherweise solche Substanzen. Wir haben immer davor gewarnt, überhaupt Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen.
Kaum zu glauben. Aber Efi Sachenbacher-Steele soll also an den deutschen Teamärzten vorbei auf eigene Faust Nahrungsergänzungsmittel eingenommen haben. Und zwar nicht gerade wenige.
Es sind einige, mehr als fünf, sechs, sieben. Aber sie hat gesagt, dass sie mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitet, von dem sie diese Produkte bezogen hat.
Schuld sein soll also ein Mentaltrainer, der nicht Mitglied der deutschen Mannschaft ist.
Nein, er ist nicht Mitglied des deutschen Teams und nein, er war auch nicht hier. Welche Nation er ist und so, das kann ich alles nicht sagen, ich kenne den Herrn nicht.
Methylhexanamin, das Stimulanzmittel, das bei der 33-Jährigen gefunden wurde, ist nur im Wettkampf verboten. Vielleicht hat Sachenbacher-Steele also das Präparat doch nicht ganz unbewusst eingenommen, im Training zum Beispiel, und dann einfach nicht rechtzeitig abgesetzt. Athletensprecher Christian Breuer kann sich das nicht vorstellen.
Ganz ehrlich, die Form für Olympia wird nicht einen Tag vor dem Wettkampf gemacht. Das passt vorne und hinten nicht zusammen.
Christian Breuer glaubt auch an einen blöden Unfall mit einem verunreinigten Nahrungsergänzungsmittel.
Wer sie kennt oder mal kennengelernt hat, ich meine, ist es halt schwierig. Ne? Also sie ist naiv, passt vielleicht, ja, ohne ihr was unterstellen zu wollen. Wie es gelaufen ist jetzt, ist wirklich naiv. Ja.
Und jetzt droht der Sportsoldatin neben einer Dopingsperre vielleicht sogar der Ausschluss aus der Sportförderung und der Bundeswehr.
Das trifft auf viele, viele Sportliche zu. Bei denen hängt ja nicht nur die sportliche Karriere dran, da hängt der Beruf dran.
Vielleicht kann sie aber doch noch ihre Unschuld beweisen. Der DUSB hat ihre Nahrungsergänzungsmittel jedenfalls einsammeln lassen. Eine Untersuchung soll in den nächsten Tagen und Wochen dann für Aufklärung sorgen.
Was macht eigentlich die Krise in Syrien? In Genf haben heute Gespräche zu Syrien stattgefunden unter UN-Vermittlung. Leider sind sie ohne Ergebnisse beendet worden. Claudia Sarre berichtet.
Alle 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrats hoben die Hand, als im großen Sitzungssaal der Vereinten Nationen über die Syrien-Resolution abgestimmt wurde. Bis zur letzten Minute war unklar, ob Russland und China sich dem Votum anschließen würden. Die beiden Vetomächte hatten seit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien bereits dreimal eine Resolution blockiert. Das von Jordanien, Luxemburg und Australien eingebrachte Papier fordert alle Bürgerkriegsparteien auf, Angriffe auf Zivilisten in Syrien und verzüglich einzustellen. Die Belagerung syrischer Städte solle aufgehoben werden und Hilfsorganisationen müsste ungehinderter Zugang zu Bedürftigen gewährt werden. Die strittige Frage war im Vorfeld gewesen, mit welchen Konsequenzen die Bürgerkriegsparteien rechnen müssten, wenn sie die Resolution nicht beachteten. Ein erster Entwurf hatte eine klare Androhung von Sanktionen enthalten. Die nun verabschiedete Resolution spricht lediglich davon, dass bei Nichterfüllung der Forderung mit zusätzlichen Maßnahmen zu rechnen wäre. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist fast die Hälfte der 22 Millionen Syrer auf humanitäre Hilfe angewiesen. Fast 7 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Etwa 130.000 Menschen sollen bislang ums Leben gekommen sein.
Claudia Sarre berichtete über die neuesten traurigen Meldungen mit Blick auf Syrien. Kommen wir zurück zum Sport und schauen wir, was aus sportlicher Sicht heute sonst noch so relevant war. In der ersten Fußball-Bundesliga läuft das Samstagabendspiel zwischen Wolfsburg und Leverkusen. Alexander Lorenz aus der Sportredaktion, wie sieht's da aus?
Ja, rund 25 Minuten sind gespielt. Es steht 1:0 für den VfL Wolfsburg durch ein Tor von Bas Dost in der 13. Spielminute. Schauen wir auf die Partien vom Nachmittag. Da gab es heute sowas wie ein Aha-Erlebnis für den krisengeschüttelten Hamburger SV. Nach zuletzt 7 Niederlagen in Folge schafften die Hamburger einen 3:0 Heimsieg gegen Borussia Dortmund. Was für ein Auftakt für Hamburgs neuen Trainer Mirko Slomka, der die kämpferische Leistung seiner Mannschaft gelobt hat.
Wir haben zwischendurch mal gemerkt, dass es vielleicht hier und da ein bisschen Probleme gibt mit der Luft, aber sie haben sich dann wieder zusammengerissen. Keiner wollte den Platz verlassen, sondern sie haben gesagt, wir beißen uns durch und das ist genau das, was man in dieser Tabellenposition benötigt.
Hamburg klettert damit um eine Position auf den Abstiegsrelegationsplatz. Außerdem kam Gladbach heute nicht über ein 2:2 im Heimspiel gegen Hoffenheim hinaus. Augsburg besiegte auswärts den SC Freiburg mit 4:2. Nürnberg setzte sich mit 2:1 gegen Braunschweig durch und Stuttgart verlor mit 1:2 gegen Berlin. Machen wir weiter mit der zweiten Bundesliga. Da hat der SC Paderborn bei 1860 München einen Sieg verspielt und so den Sprung auf Tabellenplatz 2 verpasst. Paderborn gab eine 2:0-Führung aus der Hand, wodurch es am Ende noch zu einem 2:2 Unentschieden gekommen ist. In der anderen Partie gewann Karlsruhe das Heimspiel gegen Sandhausen mit 2:1. Dadurch ist der KSC auf den 3. Platz geklettert und jetzt voll dabei im Aufstiegsrennen in die 1. Liga. Wechseln wir noch zur Leichtathletik. An diesem Wochenende sind in Leipzig die deutschen Hallenmeisterschaften. Einen Titel gab es da heute für Christina Schwanitz im Kugelstoßen. Die Weltjahresbeste stieß knapp 20 Meter weit und wurde damit zum 3. Mal in ihrer Karriere deutsche Hallenmeisterin.
Die Platzierung ist schön, da freue ich mich drüber. Ich hatte mir vorgenommen, noch ein bisschen weiter zu stoßen. Das ging heute noch nicht ganz so. Man sieht, dass im Wettkampf noch ein paar Defizite sind. Wir fahren jetzt noch mal ins Trainingslager, um das dann auszubügeln und dann im Sopot noch ein bisschen was drauflegen zu können.
Sopot, das ist ein Ort in Polen und da werden Anfang März die Hallenweltmeisterschaften ausgetragen. Und dafür gilt Christina Schwanitz als eine der wenigen deutschen Medaillenhoffnungen.
Und das war der Sport. Am Mikrofon verabschiedet sich Tamara Tischendorf im Namen des gesamten Teams.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.